David hat herausgestellt, dass wir, dass Paulus dem Timotheus sagt, Timotheus, hör zu. Wir können über alles reden, aber über manches können wir nicht reden. Das ist nicht diskutierbar. Sobald irgendeine Lehre kommt, die heißt Jesus ja, aber Jesus ja und sobald sowas kommt, Timotheus, mach einen Riegel davor, das geht gar nicht. Es gibt nur Jesus allein im Evangelium. David hat mit einem Bild von Bleistift, also mit Bleistift geschrieben, mit Tinte geschrieben, mit Blut geschrieben, versucht deutlich zu machen, ich hoffe, es ist bei uns allen angekommen, dass es eben unterschiedliche Dinge gibt, die man unterschiedlich gewichten kann, aber dass es eben manches gibt, das ist mit Blut geschrieben, oder es wird mit Blut geschrieben, es wird mit Blut unterschrieben, und deshalb ist es nicht diskutierbar. Dazu gehört das Evangelium. Das erste Kapitel hat sowohl das Endziel beinhaltet, schon genannt von dem ganzen Brief und auch letztlich das Endziel überhaupt von allem. Und da lesen wir, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus deinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchtem Glauben. Das ist das Endziel vom Evangelium. Das ist das Endziel des Heilsgeschehens. Jesus hat es im Prinzip in seinen eigenen Worten und mit den Worten des Alten Testamentes ausgedrückt: Gott lieben mit allem, was uns zur Verfügung steht, und den Nächsten wie uns selber. So kann man die unterschiedlichen Aspekte zusammenfassen. Ich habe es mal einfach so gemacht. Und diesem Ziel, dem dient die ganze Menschheitsgeschichte. Von Anfang an ging es nur darum, dass wir in eine Liebesbeziehung zum Vater kommen. Das tun, was wir nach dem Sündenfall nicht mehr tun können. Und deshalb musste Jesus sterben. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Das ist im Prinzip das Evangelium in einem Satz. Jesus ist gekommen, in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Damit wir das, was wir vorher nicht mehr konnten, Gott von ganzem Herzen lieben, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ihn zu lieben, dass wir das wieder können, dass wir befreit werden, erneuert werden zu dieser Liebe. Das ist der Rahmen für alles, was wir nun im Laufe der nächsten Wochen im Timotheusbrief lesen. Ja, das ist der Rahmen, in dem bewegen wir uns. Das ist das große Bild. Und das ist auch das große Bild für die heutige Predigt. Ja, wenn wir über das Verhalten von Mann und Frau in der Gemeinde nachdenken, über die Aufgabe der Ältesten und Diakone, was nächsten Sonntag drankommt, über den Umgang mit Witwen und so weiter und so fort. All diese anderen Anweisungen sollen sich an diesem Rahmen orientieren, dem sie dienen. Das sind nicht einfach zufälligerweise Gedanken, die Paulus so irgendwie in Sinn gekommen sind und die nichts miteinander zu tun haben. Das ist alles ein Gemälde. Es geht darum, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde, das ist der Welt Gottes. Ja, wie kann die Gemeinde so leben und die Einzelnen sich in der Gemeinde so verhalten, damit das Ziel am Ende erreicht werden kann? Heute schauen wir uns Kapitel 2 an. Und ich werde einfach so sukzessiv die einzelnen Verse anschauen. Und nachdem David aufgezeigt hat, was zentral ist und was wichtig ist, im ersten Kapitel, das er aufgezeigt hat, können wir davon ausgehen, dass das, was nachfolgend ist, Paulus so wichtig ist, dass es an Timotheus schreibt. Ja, also es geht in den restlichen Anweisungen und Gedanken von Paulus nicht um irgendwelche Spleens von Paulus. Ja, oder irgendwelche Abneigungen, die er gegen irgendjemand oder irgendetwas hat. Es geht eben um Wesentliches. Das ist das, was er Timotheus ans Herz legen will. Und aus diesem Grund, weil das erste Kapitel diese Grundlagen gelegt hat, kommt nun im zweiten Kapitel, fängt das zweite Kapitel so unscheinbar an. Nun also oder deshalb. Ja, dieses nun also oder deshalb, das knüpft ja an etwas an. Ja, weil ich das gesagt habe im ersten Kapitel, kommt also nun die Folge davon, wie sich das auswirken soll. Und das zweite Kapitel fängt mit einer von sechs autoritativen Aussagen von Paulus an. Wenn man Timotheusbrief den ersten anschaut, dann gibt es sechs Aussagen, die sind so richtig. Boom. Da haut er einen raus. Und nicht jede dieser Aussagen, die er da raushaut, schmeckt uns. Die erste, mit der können wir ganz gut. Und mit der fangen wir an. Ich ermahne nun, ja, so eine Aussage, ähnliche Aussage kommt dann noch im selben Kapitel, in Vers 8 und 12, dann im Kapitel 5,14 und 5,21 und dann in 6, 13 und 14. Und jedes Mal, wenn wir den Brief lesen, wir werden feststellen, es ist so, manchmal sind so fast schon Fadengedanken, einer an den anderen, aber es gibt so Breaking Points und das sind diese Aussagen von Paulus, wo er unmissverständlich klar macht, das ist jetzt etwas, das ist entscheidend. Ich ermahne nun. Und dann kommt, und das sind unsere drei Punkte, zuallererst Gebet. Dann die Männer sollten beten, die Frauen sollen auch etwas tun. Was werden wir sehen? Zuallererst Gebet. Wenn wir in eine Situation kommen, die uns herausfordert, sagen wir mal so, die uns schwierig dünkt, was machen wir? Wir haben die Situation mit den Kindern. Was machen wir? Was haben wir gemacht? Wir haben ein Family Meeting gemacht mit dem speziellen Thema, um die Sachlage darzustellen, um aufzuzeigen, das ist die Herausforderung. Aber was machen wir? Was ist unsere Reaktion? Paulus sagt, ich ermutige, ich ermahne, ich fordere euch auf, zuallererst oder vor allem anderen zu beten. Ist Gebet unsere allererste Reaktion auf herausfordernde Situationen oder ist es die allerletzte Reaktion auf Situationen, mit denen wir sonst nicht zurechtkommen? Menschlich gesehen würde ich sagen, in aller Regel ist es die zweite Lösung. Ja? Erstmal wird probiert, gedreht, gemacht, Lösung gesucht und wenn alles nichts mehr hilft, dann Gott, hilf du, ich kann nicht mehr. Oder? Ist nicht so. In dieser Aufforderung zum Gebet sind alle Aspekte enthalten. Flehen, Gebet, Fürbitte und Danksagen. All diese Aspekte können sich im Gebet Gebet der Gemeinde manifestieren, dürfen sich manifestieren. Es darf das Flehen, das mehr oder weniger fast schon unartikulierte, hoffnungslose, dieses ich weiß nicht mehr, was ich beten soll. Gott, komm, ich weiß nicht, ich kann mir nicht mehr helfen. All das darf passieren bis hin zu dem reflektierten Danksagen, wo man sich wieder besinnt, oh, Gott hat doch schon in der Vergangenheit und ich danke dir, Gott, und ich weiß, dass du auch jetzt tun kannst. All das darf da passieren, wenn wir vor der Situation stehen, die uns von uns etwas erwartet, dann sollten wir, wie Paulus es Timotheus sagt, vor allem anderen zuallererst beten. Und da ist die ganze Gemeinde gefordert. Ich sage das als einer der Ältesten und ich meine, dass wir an dem Punkt noch ein Weg vor uns haben. Das Gebet darf noch wichtiger werden. Wenn auch Paulus seinen Brief an Timotheus wirklich ernst nehmen, dann darf und dann muss das Gebet wichtiger werden. Wenn Paulus sagt, vor allem anderen, dann meint er vor allem anderen. Nun kommt die Frage, für wen sollen wir beten? Für alle Menschen. Warum wird dann später noch klar in dem Text, und ich möchte euch wieder einladen, wie David es auch gesagt hat, im Hauskreis, guckt euch den Text nochmal an und geht nochmal ein bisschen in die Details. Ich werde nicht alles anschauen mit euch, keine Angst, sonst werden wir heute Abend noch da. Für alle Menschen. Nicht für Spezielle, nicht nur für meine Best Buddies, sondern für alle Menschen, auch diejenigen, die ich nicht im Blick habe oder die nicht so attraktiv sind, die nicht, mir nicht so willkommen sind, die, wenn ich sie bei mir zu Hause haben müsste, erst mal schlucken würde, wenn sie denn kämen. Für alle Menschen. Für Könige, alle, die in Hoheit sind. Es geht hier nicht darum, dass in Ephesus gerade ein König war, sondern es geht um das Prinzip. Der König als Regierungsprinzip. Dass irgendwer steht immer an der Spitze, sei es ein König, sei es ein Bundespräsident oder sei es ein Bundeskanzler, irgendjemand steht immer an der Spitze, betet für den. Und betet für alle diejenigen, die ihm helfen in der Administration, also alle, die in Obrigkeit sind, betet. Warum ist Beten für die Obrigkeit so wichtig? Weil sie eine, wenn auch eine relative Ordnung bietet. Der Gegensatz zu Ordnung ist Chaos. Kein Mensch will Chaos. Ja, wir haben das in der Vergangenheit gelegentlich schon gesehen, wenn ein Staat völlig sich auflöst, wie Somalia oder wie auch der Irak oder Teile von Syrien, im Chaos versunken sind. Kein Mensch will so etwas haben, wo nichts mehr, absolut nichts mehr funktioniert. Da ist die relative Ordnung eines, auch eines gottlosen Staates, ist die relative Ordnung eines gottlosen Staates immer noch besser als Chaos. Deshalb sagt Paulus nicht, betet für die frommen Regierungen, sondern er betet für Regierungen. Warum sollen die Christen beten? Damit die ganze Gemeinde ein ruhiges und stilles Leben führen möge, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ist das so wichtig? Wir erinnern uns, die Gemeinde in Ephesus, um die es primär mal hier geht, die hatte alles andere als ruhige Zeiten. Ja, als die so entstanden ist, die 3 Jahre Paulus in Ephesus, und da Tausende zum Glauben kamen, Berge von Zauberliteratur verbrannt worden sind, die Silberschmiede und die Souvenirhändler irgendwie wahnsinnige Geschäftseinbußen hatten, da gab es den Tumult. Sodass die stundenlang im Theater geschrien haben, groß ist die Diana der Epheser, da ging es richtig zur Sache. Und die wussten, warum Paulus sagt, betet für die Obrigkeit, damit ihr ein ruhiges und stilles Leben führen könnt. Keiner will einen Tumult haben wie der. Denn die Christen wurden bekannt dafür, dass ihre Botschaft eben nicht gerade für die heidnischen Tempel geschäftsfördernd waren. Ja, das hat ordentlich Geld einbußen gebracht. Aber die Botschaft vom Evangelium, was frei macht von diesem Götzendienst, diese Botschaft sollte auch weiterhin rausgehen. Und deshalb sagt er, betet für die Obrigkeit. Ja, die Obrigkeit hat in Ephesus relativ gut reagiert, damals, wenn ihr euch die Geschichte mal anschauen wollt. Ja, die haben das gut beschwichtigt und die Gemeinde kam relativ ungeschoren davon. Deshalb ist es gut, wenn man die Obrigkeit will. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihnen geholfen wird. Das ist dann nachvollziehbar. Dieses Evangelium soll allen Menschen zugute kommen. Deshalb sollen sie beten. Ihr werdet hier einen Begriff finden, der so richtig fromm geht. Ja, Gottseligkeit. Da kann sich der heutige Mensch so gut wie nichts darunter vorstellen. Auch mit dem alternativen Begriff Frömmigkeit. Nicht. Ja, wir denken bei Frömmigkeit, denken wir an das Kindergebet. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ja, und das hat damit zu tun, dass, ja, hilft mir so zu leben, dass ich anständig bin und dass ich dann in den Himmel komme. Aber das ist nicht mit diesem Begriff Frömmigkeit gemeint. Da geht es um mehr. Es geht bei der Gottseligkeit um richtige, gute Anbetung. Das steckt dahinter. Und richtige, gute Anbetung ist nicht, wie man es im Ritus entsprechend richtig macht. So und so viel Kniebeugen oder so, solange man sich auf den Boden schmeißen, sondern wie mein Herz aussieht. Ist unser Herz ungeteilt bei ihm? Ist es unser allererstes Verlangen, ihm, Gott, zu gefallen und ihn zu ehren? Oder wollen wir vor der Welt gut und toll dastehen und von ihr geliebt sein? Ja, was ist unser Herzensanliegen Gott gegenüber? Das ist eigentlich diese Frömmigkeit, um die es geht. Wenn es um das Äußere geht, dann haben wir noch einen anderen Begriff. Und das ist der Begriff der Ehrbarkeit. Ja, unser Leben soll ehrbar sein. Dieser Begriff, der griechische, der hat mit Gewicht, mit Respekt zu tun. Unser Leben als Christen soll sich äußerst so manifestieren, dass unsere Glaubenspraxis und unsere Glaubensauffassung Gewicht hat und Respekt verdient, auch wenn unsere Umwelt sie nicht notwendigerweise teilen muss. Aber dass sie merken, die meinen es ernst, die sind mit Ernst dahinter und das, was sie predigen, das tun sie, und das, was sie sich selber, was sie von anderen erwarten, das tun sie selber zur Übererfüllung. Ja, das wäre diese Ehrbarkeit, von der hier die Rede ist. Und da hat die christliche Gemeinde leider in der letzten Zeit ordentlich ein Defizit. Das ist das Problem der Gemeinde, der Kirche, die Gemeinde Jesu sein sollte, aber durch Skandale im Prinzip ihre Glaubwürdigkeit, ihre Ehrbarkeit verloren hat. Ich sage das nicht, um mit dem Finger zu zeigen. Ich sage das als ein Problem, was wir haben, womit wir auch als Regelgemeinde, obwohl ich weiß, dass wir versuchen, jeder von uns versucht, irgendwo das genau zu leben, aber wir leiden unter dem Gesamtimage-Schaden. Ja, Gemeinde oder Kirche, ich sage jetzt mal Kirche, ist beliebig geworden. Dadurch, dass sie sich zum Sprachrohr von Parteien und den politischen und den sonstigen gesellschaftlichen Programmen macht und Strömungen. Und sich im Prinzip nur dadurch von der Welt unterscheidet, dass sie vielleicht um ein halbes oder ein ganzes Jahrzehnt hinter der Entwicklung der Gesellschaft hinterherhumpelt und sagen, und immer dann sagt, ja wir auch, ja wir auch, ja wir auch. Und unsere Berufung ist, als Gemeinde ist nicht zu sagen, ja wir auch. Unsere Berufung ist, Leuchtturm zu sein. Und deshalb ist die Frage, wo stehe ich? Stehe ich drinnen oder stehe ich draußen? Bin ich Teil des Lichtes, was Orientierung gibt, oder bin ich draußen und suche noch Orientierung? Wenn unser Gebet und unser daraus resultierendes Leben der richtigen Anbetung und dem respektablen Ausleben des Glaubens geschieht, ist das vor Gott angenehm. Das ist vor Gott angenehm, wenn wir in der rechten Haltung vor ihm kommen und uns um authentisches Christsein bemühen, die Wahrheit auszuleben, die wir gelernt haben. Dann haben wir Gunst bei Gott. Was nützt es uns, Gunst bei der Welt zu haben? Was nützt es uns, in der Welt angesehen zu sein? Was nützt es uns, in den Medien zu sein, dass man uns auch applaudiert und sagt, toll machen die das. Die haben ein tolles Gebäude, die haben tolle Band, die haben... Kann alles richtig sein. Wenn wir die Kunst bei Gott am Ende verloren haben, weil das Evangelium zu einem Jesus und Jesus aber gemacht haben. Ein frommes und ehrbares Leben vor Gott ist ihm angenehm, weil es das Ziel unterstützt, dass das Evangelium von allen Menschen gehört werden kann und soll. Das Evangelium von der rettenden Gnade Gottes in Jesus Christus. Nun haben wir angeschaut, für wen wir beten sollen, für alle Menschen und die Obrigkeit. Wir haben angeschaut, warum wir beten sollen. Und jetzt kommen wir zu dem, wie wir beten sollen. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Die Männer sollen. Und da kommt der zweite autoritative Satz. Ich will nun, daher, deshalb, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das ist die ganze Anweisung an die Männer. Kurz und knapp, aber absolut ausreichend nach meinem Dafürhalten. Weil letztendlich man nicht mehr den Männern sagen muss, denn das Gemeindeleben, wie man, wenn man es anschaut, ist oft gekennzeichnet von, davon, dass die Frauen die Aktiveren sind. Oft sind sie auch in numerischer Hinsicht präsenter. Und ich vermute, dass dieses Phänomen nicht erst in der Neuzeit aufgetreten ist, sondern schon damals vorhanden war. Dass Männer ermutigt werden mussten, ihren Platz einzunehmen. Paulus macht in Vers 7 nochmal deutlich, den haben wir jetzt nicht gelesen, in wessen Auftrag er schreibt, dass er sich, in wessen Auftrag er sich sorgt, in wessen Auftrag er Timotheus ermutigt und ermahnt. Und er macht im Auftrag Gottes deutlich, ihr Männer, nehmt eure Verantwortung wahr und betet. Manche Kommentatoren meinen hier schon Ansätze für die Entwicklung von Liturgie und die Verantwortung der Männer für die Gebetsversammlung sehen, ja, dass dass Männer die Gebetsversammlung leiten müssen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde meinen, es geht ums Grundsätzliche. Und die Herausforderung an uns Männer: Männer, betet. Überlasst es nicht den Frauen. Nur. Ihr Männer, betet. Betet mit Händen, die nicht von Schuld besudelt sind, von Sünde und von Unreinheit. Betet mit Händen, die sich gereinigt haben im Blut Jesu. Ihr Männer, betet als solche, die ein geheiligtes Leben führen, die ihren Auftrag als Vorstand, als Haushalt, des Haushaltes ernst nehmen. Die Männer sollen ihren Familien und Ehen vorangehen. Ihr Gebet soll geprägt sein von Einmütigkeit. Denn Jesus sagt seinen Jüngern, wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten, soll es ihnen werden. Es geht nicht nur darum, dass wir beten, es geht auch um Einmütigkeit im Gebet. Ich bin schon in Gebetsversammlung gesessen, da hat der eine das gebetet. Und der andere oder die andere hat das gebetet. Und man hat den Eindruck gehabt, es geht in völlig unterschiedliche Richtungen. Da ist keine gemeinsame Richtung, keine gemeinsame Vision vorhanden. Und es war schrecklich. Es war Gebetsversammlungen in unserer Gemeinde. Schon ein Weilchen her. Gott sei Dank. Aber es war herzzerreißend. Und man hätte am liebsten etwas gesagt. Aber das Gebet sollte ja nicht Diskussion sein. Die Uneinigkeit war offensichtlich und spürbar. Bis dahin, dass man im Gebet dem anderen vor Gott erzählt hat, was richtig ist und wie es richtig geht. Ich denke mir, dass Paulus sowas vor Augen hatte, als er gesagt hat, dass er ohne Zorn im zweiten Überlegung reden soll. Weil der Text da, der gibt es leider in der deutschen Übersetzung nicht so her. Ich erkläre warum. Also sie sollen nicht im Zorn beten. Sie sollen nicht im Zorn beten über die da oben. Im Zorn über die ungerechte Welt. Im Zorn über die Gegner des christlichen Glaubens. Im Zorn über die Verfolger. Und ich kann euch sagen, wenn ihr es nicht seid, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich gerade gelegentlich in Zorn. Über genau das. Manchen bin ich da auch nicht unbedingt ein gutes Vorbild. Deshalb lasse ich mir das auch hier sagen, dass ich nicht mehr im Zorn beten soll. Denn ja, manchmal geht es glücklich durch, wenn wir die Zustände sehen, in denen wir leben, in die hinein wir beten und Fürbitte tun. Und ja, Zorn kann in uns aufsteigen. Deshalb sagt die Bibel, zürnet ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Manche deutsche Übersetzungen haben hier bei Zweifel eben zweifelnde Überlegungen, aber manche haben auch Streit. Und Streit kommt der Sache schon ein bisschen näher. Es ist eigentlich gar nicht Streit, also der Streit an sich vorhanden. Es ist mehr, also das Wort, was hier verwendet wird, ist Dialogismus. Ohne Dialogismus. Und ihr kennt vielleicht das neudeutsche Wort Dialog. Ja, Dialog bedeutet, man ist im Gespräch. Daraus kann durchaus auch ein Streitgespräch entstehen. Eine hitzige Diskussion. Aber das ist im Prinzip der Hintergrund. Ja, das Gebet soll nicht in eine Diskussion ausarten. Ob man das so beten kann und es richtig ist, oder ob es vielleicht besser ist, so zu beten, mit der Formel oder aufgrund von der Verheißung, und man sich auseinandersetzt, mehr oder weniger, und nicht einig ist, wie man jetzt beten soll. Und es ist so, da kann der jeweilige Beter noch so viel Verheißungen proklamieren und Bibelverse rezitieren, wenn die Beter nicht eins sind. Wie soll da Gott auf dieses Gebet hören? Da wäre es manchmal besser, man würde sagen, okay, das ist vielleicht nicht gerade mein Thema, aber ich mache mich eins mit dem anderen. Oder es ist jetzt vielleicht nicht gerade meine Art, etwas zu beten, in der Weise, aber ich mache mich eins mit diesem Gebet. Wenn wir wollen, dass Gott unser Gebet erhört, müssen wir aufhören, in unseren Gebetsversammlungen dieses Divergierende auszulegen, unsere Steckenpferde auszulegen. Wenn es uns darum geht, dass das Evangelium sich ausbreitet, dann muss uns klar sein, wir müssen um des Evangeliums willen zusammenstehen, miteinander uns eins machen. Das Gebet ist der Aufschrei des Volkes Gottes, dass Gott um Hilfe anfleht, weil es ohne Gott nichts tun kann. Wenn uns das nicht bewusst ist, dann wird die Gebetsversammlung im Prinzip einfach nur zu einer Routine. Oder zu etwas, was man halt, wo man hingeht, weil, ja, das ist so mein Ding. Oder eben nicht hingeht, weil es ist nicht so mein Ding. Wenn wir begreifen, dass Gebet der erste Schritt, der wichtigste Schritt darauf zu ist, dass wir Gottes Plan in Erfüllung sehen, dann werden wir gemeinsam zusammenkommen, um miteinander vor Gott sein Herz in uns wirken zu lassen und uns davon bewegen zu lassen. Kommen wir zu Vers 9, sonst werde ich halt nicht fertig. Ebenso, dass auch die Frauen. Worauf bezieht sich dieses Ebenso? Bezieht es sich auf das Gebet oder bezieht es sich auf dieses Ich will aber? Es kann sich aufs Gebet beziehen, aber ich würde sagen, es bezieht sich auf das Ich will aber. Soll dann die Frau nicht beten? Selbstverständlich soll sie beten. Das haben wir am Anfang vom Kapitel festgestellt, dass Gott will, dass wir beten. Die Frauen sollen, und da geht es immer noch um das Wie des Betens. Die Frauen sollen ebenso sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten, Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen beziehen, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Ich will da gar nicht groß auf die Details eingehen. Man kann diesen Text kurz zusammenfassen und ich werde es versuchen. Die Frauen sollen ihr Äußeres nicht durch ihr Äußeres nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so vom Zusammenkommen zum Gebet und in der Gemeinde ablenken. Das ist im Prinzip der Kontext. Das ist das, worum es hier eigentlich geht. Sie sollen sich bewusst sein, ich gehe in die Gemeinde. Sie sollen sich bewusst sein, ich gehe zum Gebet. Und das ist nicht der Ort, wo. Und ich meine, wir sind so offen gewesen in der Vergangenheit und sind bis heute, dass wenn jemand meinetwegen etwas im Sommer etwas zu luftig angezogen ist, dass wir je nachdem schon sagen, oh, das ist vielleicht ein wenig zu luftig. Gerade wenn jemand vorne steht. Ja. Das ist nicht schlimm. Ja. Manchmal braucht es einfach die geschwisterliche Hinweis, hey, guck, könnt vielleicht diese wenn zu sehr das Augenmerk auf etwas richten, was wir alle nicht wollen. Bei Paulus ist zu beobachten, dass er immer in konkrete Situationen hineinschreibt oder spricht, die, wie jetzt zum Beispiel das Gebet hier. Und dann wird aus dem, wo er spezifisch hineinspricht, dann kommt er von einem Gedanken zum anderen. Es wird eigentlich dann immer weiter. Wir erleben das in Vers 3 bis 7. Da spricht davon, was gut und angenehm ist vor Gott. Und dann kommt er dazu, wer dieser Gott ist. Und dann kommt er dazu, dass er will, dass dieser Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sie das Evangelium erkennen oder die Wahrheit erkennen. Und dann kommt er dazu, was denn die Wahrheit ist. Und so ist auch hier mit diesem Abschnitt, hat er zuerst das Gebet vor Augen. Die Frauen sollen sich entsprechend dem Anlass kleiden und zurechtmachen, wobei der eigentliche Schmuck in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit besteht und dieser Schmuck ihr grundsätzliches Verhalten kennzeichnen soll. Ja, heutzutage muss man wahrscheinlich sagen, ihr Frauen und ihr Männer. Weil die Männer inzwischen deutlich modebewusster sind und man manchmal aufpassen muss, dass man nicht auch zu sehr irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich, auf sein Äußeres lenkt. Bestimmt ist besonders wichtig für uns alte Säcke, also mich. Ja, dass ich nicht daherkommen will wie ein junger Spund und irgendwie einen auf Zeugerjugendlich mache, sondern einfach auch sagen kann, okay, ich bin jetzt Nummer 63, da kommt man nicht mehr so daher, passt auch nicht mehr, die Klamotten passen nicht mehr so ganz zu einem, auch körperlich nicht, ja, um eben auch da nicht zu sagen, das Äußere ist wichtig, ich will nicht als attraktiv, Präsident. Ja? Ist mir so bewusst geworden. Ja? Wir reden hier von Frauen, wie Frauen sich kleiden sollen, aber letztendlich geht es ja darum, dass wir alle im Prinzip uns entsprechend dem Anlass kleiden.
leiden und geben und voneinander treten sollen, damit das Gebet nicht gehindert wird. Es geht dann weiter. Eine Frau soll lernen in der Stille mit aller Unterordnung. Ein wesentlicher Punkt hier ist, und der wird oft übersehen, die Frau soll lernen. So wie wir alle, Mann und Frau, Kinder und Erwachsene, lernen sollen, die Frau soll lernen. Das ist vielleicht damals ein besonderer Punkt gewesen, der zu betonen war. Wir wissen, dass manche Frauen gelehrt waren, wie David hat es erzählt von Timotheus' Großmutter und Mutter, die ihn in der Schrift unterwiesen haben, weil sie jüdischer Abstammung waren, weil sie als Jüdinnen dann die Aufgabe hatten, je nachdem, wenn der Vater nicht Jude war, das zu tun. Gott will, dass wir alle lernen, und sie lerne in der Stille. Der Aspekt da ist, wird auch vielleicht ein bisschen verkannt. Sie lerne, diese Stille ist die Abwesenheit von Geschäftigkeit, ist in der Ruhe. Also die Frau soll sich durchaus Zeit nehmen, zu lernen. Nicht so nebenher. Ja, man kann schon Podcasts anhören, neben Kochen. Mache ich auch, wenn ich gelegentlich koche. Oder sonst irgendwas schaffe. Machen wir das. Aber richtig lernen, bewusst lernen, kann man eben nicht, wenn man geschäftig ist. Dazu muss man sich Zeit nehmen. Und sie sollen in aller Unterordnung lernen, im Gehorsam. Wem gegenüber? Ja. Bin drüber. Sorry, wird so. Kann nichts machen. Zuallererst natürlich, wem gegenüber? Im Gehorsam. Gott gegenüber. Zuallererst dem Wort Gottes gegenüber lernen. Gehorsam. Wie die Männer auch. Wir lernen nicht im luftleeren Raum, wir lernen unter der Autorität des Wortes Gottes. Aber der Kontext ist, was die Unterordnung angeht, doch etwas weiter. Und was ist der Kontext? Der Kontext ist, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringen, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Wir haben in Vers 12 dieses dritte Machtwort von Paulus, in dem er erklärt, dass einer Frau nicht gestattet, nicht erlaubt, nicht überlässt zu lehren. Dieses Lehren, das hat, kommt von Didasco. Und Didasco hat denselben Stamm wie Didache, also die Lehre. Und das ist der Kontext. Sie soll nicht lehren, Lehre weitergeben, Lehre formulieren, richtungsweisend sprechen. Und sie soll auch nicht über den Mann herrschen, Autorität aus sich selbst über ihn haben. Das ist der genaue Definition von diesem Herrsche. Autorität aus sich selber herausnehmend ausüben. Das warum Paulus diese Anweisung trifft, die ist in der Schöpfungsordnung verankert, oder er nennt die Schöpfungsordnung, er nennt den Sündenfall, und er nennt die Rückkehr in die Schöpfungsordnung. Ja, deshalb soll die Frau es nicht tun. In unserem Text lesen wir, sie wird aber gerettet, werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Und wenn man sich den Begriff anschaut, ist so und so, natürlich ist es sehr häufig gebraucht im Sinne von heilswirksam retten. Aber es ist auch, hat auch einen durchaus, ich sag mal so, eher profaneren Gebrauch im Sinne von bewahren, vor einer Gefahr, bewahrt werden, gerettet werden in einer Gefahr. Und es kann, die können die ganz alltäglichen Dinge sein. Also es bedeutet nicht, dass die Frau dadurch, dass sie Kinder bekommt, zum Heil errettet wird. Ja, sonst wäre die Frau im Vorteil. Die braucht einfach ein Kind kriegen und schon ist sie im Himmel. Ja? Das ist nicht so. Es bedeutet, in dem Gesamtkontext hier, die Frauen sollen lernen, was immer sie lernen können, aber ihre primäre Berufung ist nicht zu lehren und Autorität über Männer auszuüben. Ihre primäre Berufung ist diejenige, die nur die Frau selber haben kann und erfüllen kann. Kinder empfangen, Kinder austragen, Kinder gebären und Kinder aufziehen. Sie nähren und sie aufzuziehen. Das kann der Mann nicht. Da kann er vielleicht helfen, aber letztendlich hat er die Fähigkeiten, die biologischen Fähigkeiten etc. und auch die mentalen Fähigkeiten nicht, es zu tun. Das ist die Berufung der Frau. Wenn sie das tut, wird sie bewahrt davor, einer Berufung nachzugehen, die nicht ihre ist, und sich Autorität zu nehmen, die ihr nicht zugedacht ist. Soll dann die Frau überhaupt nicht lehren und unterweisen? Natürlich kann sie und soll sie und wird sie lehren, wenn sie Kinder hat. Sie wird lehren, automatisch. Sie wird die Kinder anleiten, in den praktischen Dingen bis in die geistigen Dinge hinein. Sie wird ihren Kindern vorleben, was es heißt, Christ zu sein, weil sie die erste Nächste ist, die sie sehen. Kein Vater kommt den Kindern so nah, wie die Mutter den Kindern nahe kommt. Natürlich sind die Männer nicht unverzichtbar, also sind die Männer nicht unverzichtbar. Sie sind verzichtbar. Sie sind unverzichtbar. Sie müssen ihren Platz einnehmen in der Familie. Das war eine doppelte Verneinung. Aber selbstverständlich wehrt sie ihre Kinder. Selbstverständlich darf sie und soll sie im Kindergottesdienst, in der Kinderarbeit, in der Kinderstunde lehren. Und selbstverständlich kann sie anderen Menschen wahrscheinlich in Hauptsache Frauen von Jesus erzählen und sie zum Glauben führen. Selbstverständlich sollen die Eltern Frauen die jungen Frauen anleiten, so wie es Paulus sagt. Sie sollen nur nicht, wenn es um grundsätzliche Lehre geht, wenn es um die Frage geht, wie die Lehre angewendet werden soll und sich dann praktische Konsequenzen für Männer und Frauen ergeben, diese Lehrentscheidungen sollen sie nicht treffen. Sie sollen sie nicht treffen müssen, denn es ist eine Verantwortung damit verbunden. Das ist Aufgabe der Ältesten und der von ihnen Beauftragten, die in der ganzen Gemeinde und vor der Gemeinde predigen und lehren. Sind die Frauen von ihrer Leiterschaft damit ausgeschlossen? Nein, natürlich nicht. Aber wenn es darum geht, Autorität über Männer auszuüben, sollen sie es nicht tun. Die Regelgemeinde Weil wird durch die Ältesten im Moment geleitet und wir denken, dass es der Schrift entspricht. Nicht die Zahl, sondern dass es von Ältesten, von Männern geleitet wird. Aber wir haben die Ressortleiter und da haben wir Anna zum Beispiel als Ressortleiterin für Kinder mit dabei. Wir haben den erweiterten Leiterkreis, mit dem wir auch die Programmplanung durchsprechen und Input von denen erwarten und haben wollen und den setzen wir zusammen. Und da sind auch Frauen drin. Das heißt, wir haben und wollen den Input von Frauen nicht übergehen. Wir wollen den bewusst haben. Kommen wir zum Schluss. Kommt tatsächlich zum Schluss. Wenn wir in Einheit zusammenkommen, wenn Gebet eine wichtige Priorität hat und wenn wir alle Männer wie Frauen unsere Verantwortung für das Gebet ernst nehmen und uns deutlich machen lassen, hey, dein Platz ist im Gebet. Gib dem Gebet die Priorität. Und wenn wir dann unsere jeweilige Berufung ihr folgen, dann wird die Gemeinde Auswirkungen haben. Dann werden wir ein Leuchtturm sein. Dann wird das Evangelium hinausgehen von uns. Dann werden wir merken, dass Gott sich zu dieser Frömmigkeit und Ehrbarkeit stellt und handelt. Werden wir Gemeinde sein, die vor ihm wohlgefällig lebt. Amen. Lass uns aufstehen. Okay. Vater, ich danke dir, dass du das Gebet für so wichtig hältst. Dass du gebeten sein willst. Ich danke dir, dass wir, wenn wir beten, nicht einfach nur eine fromme Übung ableisten, sondern dass wir mit deinem Herzschlag verbunden handeln. Wir uns gebrauchen lassen, die Dinge auszusprechen, unsere Abhängigkeit von dir zu proklamieren und erleben, wie unsere Hände gefüllt werden. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, neu das Gebet in dieser Gemeinde wichtig zu nehmen, in Priorität zu geben. Wenn wir im Family Meeting zusammen beten, dass nicht etwas ist, wo halt die meinen Gebet wichtig zusammenkommt, sondern dass die ganze Gemeinde zusammenkommt, um vor dir auf die Knie zu sagen, Jesus zu sagen, Vater im Himmel, wir brauchen dich. Wir brauchen es, dass du handelst. Wir brauchen es, dass du uns ausrüstest. Wir brauchen, dass du uns mutig machst. Wir brauchen es, dass du uns in dieser Welt ein Licht sein lässt. Dass du uns neu entzündest. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, als Männer unsere Verantwortung fürs Gebet neu zu entdecken und ihm auch zu folgen. Und Wege zu finden, wie wir zusammenkommen können, heilige Hände aufheben können. Ich bitte dich, Vater, dass du uns allen hilfst, in unserem, wie wir uns geben, wie wir miteinander umgehen, einander nicht zum Ärgernis werden, sondern einander zum Anreiz werden. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, in unserer Berufung zu leben und fruchtbar zu werden.